Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Holiday. Vor 40 Jahren war das einer der ersten Hits von Madonna. Mal schauen, ob sie heute Abend in Köln auch der Hit war beim ersten Deutschlandkonzert ihrer gigantomanischen Celebration Tour. Los ging's statt um 8:30 erst um 22 Uhr. Das heißt, auf die Kritik müssen wir noch etwas warten. Nicht nur in Hollywood, auch in Deutschland ringen Filmschaffende um bessere Arbeitsbedingungen. Heute wurde in Berlin weiterverhandelt. Wir berichten. Der Pianist Igor Levit fühlt sich angesichts antisemitischer Vorfälle in Deutschland sehr allein. Wir gehen auf sein bewegendes Zeitinterview ein und sind davor bei einer Diskussion in Frankfurt am Main. Es geht um die jüdische Gegenwart in Deutschland seit dem 7. Oktober. Nicht nur in Hollywood, auch in Deutschland fordern Filmschaffende verbindliche Arbeitszeitmodelle und klare Regeln für den Umgang mit künstlicher Intelligenz. In einer zweiten Runde der Tarifverhandlungen haben sich heute in Berlin die Gewerkschaften Verdi und der Bundesverband Schauspiel mit der Produzentenallianz getroffen. Der Schauspieler Hans-Werner Mayer hat den Bundesverband Schauspiel 2006 mitgegründet. Er ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender und vertritt somit über 4000 Schauspielerinnen und Schauspieler. Guten Abend, Herr Mayer.
Ja, guten Abend, Frau Bürger.
Lange Tage am Filmset, Drehs in der Nacht, an Wochenenden, das gehört ja alles zu Ihrem Beruf, sollte aber tariflich und sozialverträglich geregelt sein. Was muss sich da verbessern?
Nun, also wir wollen erstmal, dass es allgemein verbindliche Tarifverträge gibt, die überall gültig sind. Da ist noch einiges zu tun, denn wir können natürlich verhandeln, was wir wollen. Wenn es Produktionsunternehmen gibt, die sich nicht dran halten, dann nützen die auch nichts. Dann wollen wir, dass die Pensionskasse Rundfunk bei jedem Dreh berücksichtigt wird. Das ist unsere Alterssicherung, die Alterssicherung für frei beruflich arbeitende Medienschaffende und eben auch Schauspielerinnen und Schauspieler. Wir wollen, dass Intimitätskoordination in Verträge übernommen wird, dass die KI, also künstliche Intelligenz, erstmal von den Verhandlungen ausgenommen wird und extra verhandelt wird mit einem Vertrag, der eine kürzere Laufzeit hat, weil die Entwicklung da so rasant ist, dass man das noch gar nicht vorhersehen kann. Dann natürlich wollen wir, dass die Einstiegsgage steigt, denn also bei 17% Inflation und Kostensteigerung ist es für viele Kolleginnen und Kollegen nicht mehr möglich, von ihrem Beruf zu leben.
Bevor wir noch über die KI reden werden, bleiben wir mal bei diesen Finanzgeschichten. Ja. Sie fordern eine 4-Tage-Woche mit maximal 11 Arbeitsstunden. Mhm. Trifft das die Zustimmung der meisten Kolleginnen und Kollegen? Denn familienfreundlich ist das ja auch nicht gerade.
Was meinen Sie, ist es nicht familientauglich, die 11 Stunden?
Ja.
Ja, aber das wäre schon eine Verbesserung, weil momentan sind 12 Stunden erlaubt.
Mhm.
Also wir wären ja schon froh, wenn es 11 Stunden wären. Weniger als das festzulegen ist schwer. Es gibt natürlich auch Drehs, wo weniger Stunden gearbeitet wird. Aber das wäre schon, wie gesagt, ein großer Fortschritt. Aber die 4-Tage-Woche, das ist vor allem eine Forderung unserer Partnergewerkschaft Verdi. Das ist etwas, was das Team betrifft, die ja jeden Tag am Set sind. Und für die wäre das ein großer Fortschritt.
Mhm. Die haben die Einstiegsgagen als einen Punkt genannt. Wo liegen die denn?
Die liegen momentan bei 800 Euro pro Drehtag. Man muss aber dazu wissen, also diese Zahl muss man immer einordnen. Das ist nur die Berechnungsgröße. Da wird natürlich alles mit abgegolten, von Kostümproben über Leseproben bis zu Pressemaßnahmen. Also alles, was man für diesen Film tut, ist damit abgegolten, auch die Vorbereitung. Und da man sehr wenige Drehtage hat in der Regel, um ein paar Zahlen zu nennen, 70% der Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland leben von unter 30.000 Euro im Jahr. Und 60% sogar unter 20.000. Das heißt, also das relativiert diese Zahl, die natürlich erstmal viel klingt, gewaltig.
Mhm. Pensionskasse ist ein Stichwort. Altersarmut, das ist für viele, die beim Film arbeiten, ein schwieriges Thema. Besonders spürbar für Schauspielerinnen über 50, die häufig einen dramatischen Karriereknick erleben. Marin Kreumann hat darauf gerade wieder aufmerksam gemacht.
Ja.
Was genau muss sich da ändern?
Das sind zwei verschiedene Themen. Also die Altersarmut ist am besten dadurch zu bekämpfen, dass die Pensionskasse Rundfunk von allen Produktionsunternehmen und von allen Sendern anerkannt wird und auch bezahlt wird. Das funktioniert so, dass man entweder 7 oder 4% seiner Gage in die Pensionskasse Rundfunk gibt und der Arbeitgeber nochmal dasselbe drauflegt. Das ist die Alterssicherung, die sehr gut funktioniert oder sehr gut funktionieren würde, wenn alle mitmachen würden. Dann, was Sie, der Karriereknick, den Sie ansprechen, also die Sichtbarkeit oder fehlende Sichtbarkeit von Schauspielerinnen über 50, das ist ein anderes Thema. Das wird jetzt ja, das ist ja durch die Initiative 47 plus sichtbar gemacht worden von der Schauspielerin Gesine Zukowski und der Journalistin Silke Burmeester. Das ist eine Initiative, die jetzt auch Konsequenzen hat und Folgen hat. Da gibt es Gespräche mit Sendern. Da hoffen wir, dass sich auf dieser Ebene etwas tut. Das geht natürlich nur über Besetzung und über die Geschichten, die erzählt werden.
Ja, auch in den USA war das Thema künstliche Intelligenz bei den langen Tarifverhandlungen der Drehbuchautoren, Schauspieler und Regisseure ein wichtiger Punkt. Technisch ist da ja schon extrem viel möglich. Also die persönliche Anwesenheit von Schauspielern ist zum Teil gar nicht mehr nötig, wenn einer nur von hinten zu sehen ist und durchs Bild geht. Die Politik hat ja diesbezüglich noch keine Regelungen getroffen. Auf welcher Grundlage wollen Sie da jetzt verhandeln über den Einsatz von KI?
Das kann ja über zwei Arten geregelt werden. Über die Politik, die kann das generell regeln und dann kann man es natürlich über Tarifverträge regeln. Und das wollen wir ja tun. Also nur nicht in diesem jetzigen Tarifvertrag, sondern es soll eine extra Verhandlung geben, weil wir noch nicht so weit sind. Noch weiß ja keiner so genau, worauf es hinausläuft. Aber es soll so schnell wie möglich tariflich geregelt werden. Ein Vorbild könnten die Einigungen sein, die jetzt die SAG in den USA getroffen hat. Die Regelungen sehen so aus, dass auch bei Einsatz von KI nicht die Drehtage verringert werden dürfen, die ein Schauspieler hätte. Also jeder Drehtag, bei dem KI zum Einsatz kommen würde, muss auch für den Schauspieler bezahlt werden zum Beispiel.
Naja.
Wenn man das hat, also wenn man weiß, KI ist nicht dafür da, um Geld zu sparen, sondern nur um Filme zu verbessern, dann ist schon mal viel gewonnen.
Fordern können Sie ja viel, aber wie erzeugen Sie Druck? Wäre in Deutschland auch ein Streik denkbar?
Ja, natürlich wäre das denkbar. Also es gibt ja klare Regeln dafür. Wenn Verhandlungen scheitern, dann endet die Friedenspflicht und dann darf man streiken. Ich bin da guten Mutes, dass da ein Kompromiss gefunden wird. Und ein Ergebnis einer Tarifverhandlung ist ja immer ein Kompromiss. Denn alle haben das große Interesse daran, dass das passiert. Und keiner hat Interesse daran, dass es Arbeitskampfmaßnahmen gibt. Also wir sind da eigentlich in gewisser Weise in einem Boot, weil die Filmindustrie in Deutschland basiert ja auch auf Übereinkünften.
4-Tage-Woche und die Eindämmung von KI. Der Schauspieler Hans-Werner Mayer engagiert sich im Bundesverband Schauspiel für verbesserte Arbeitsbedingungen in der Filmbranche. Danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Mayer.
Alles klar, danke
tschüss.
Ihnen.
Tschüss.
Ja, tschüss, ciao.
Genau, wir bleiben beim Film. Das ist diesmal nämlich wirklich eine starke Kinowoche. Unter anderem startet morgen ein neuer Film des italienischen Altmeisters Marco Bellocchio, die Bologna-Entführung. Wir wollen uns aber mit Jörg Taschmann auf zwei andere international stark beachtete Filme konzentrieren. Cat Person, der amerikanischen Regisseurin Susan Vogel. Darin geht's ums Dating von jungen Erwachsenen. Beginnen wollen wir aber mit einem neuen Film aus Irland, The Quiet Girl. In dieser Geschichte steht ein Mädchen im Mittelpunkt, das aus einer kinderreichen Familie stammt, nicht gerade liebevoll aufwächst und im Sommer 1981 ein paar Wochen bei Verwandten verbringt. Ein Spielfilmdebüt des Regisseurs Colm Barrett und gleich nominiert für einen Oscar als bester internationaler Film. Jörg Taschmann, damit willkommen. Ist dieser Film, diese Nominierung dieses Films eine Überraschung?
Ja, erstmal guten Abend. Es ist natürlich eine Überraschung. Ich kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal gesehen habe. The Quiet Girl plötzlich nominiert als bester internationaler Film. Das war ja früher diese Kategorie bester fremdsprachiger Film. Also ein Film, der eben nicht auf Englisch ist. Und ich muss wirklich gestehen, ich war fasziniert, wie ich diesen Film jetzt gesehen habe, eine Sprache zu hören, die mir vollkommen fremd war. Nämlich dieses, die Iren sagen einfach nur Irish dazu. Wir im Deutschen sagen dazu Irisch oder Irisch-Gälisch. Und das ist eben so eine keltische Sprache, die auch mit dem Englischen wirklich gar nichts zu tun hat. Und das hat so eine ganz eigene Melodie. die. Und man fühlt sich dann wirklich auch in eine andere Welt versetzt. Kommt eben hinzu, der Film spielt irgendwie in den 80er Jahren, hat aber auch sowas Zeitloses. Der könnte noch viel weiter davor spielen. Und was ich ganz schade finde, und das will ich unbedingt hier mal loswerden, ist, der Film ist so zu 90% oder 80% eben auf Irisch und 10-15% auf Englisch. Und das durchzusynchronisieren auf Deutsch, das macht so viel von dieser Magie des Films kaputt. Hören wir einfach mal rein, wie das wirklich auf Irisch klingt.
Isn't your mammy good to you?
Colleen Kuhn and Colleen Kena.
Does your mate is God here all?
Ja, das muss man im Original gucken. The Quiet Girl. Dieser Film konnte nicht nur in Irland, sondern auch in Frankreich, den Niederlanden, den USA ein größeres Publikum erreichen. Ja, was macht diesen Film jetzt ohne Stars und auf Irisch, einer Sprache, die untertitelt werden muss, so besonders?
Na, es geht um diese Geschichte eines ziemlich scheuen Mädchens, etwa 9 Jahre alt, Kate, die in so einer kinderreichen Familie aufwächst, wo nicht sehr viel Liebe herrscht. Und dann kommt sie zu diesen Verwandten aufs Land, ein paar kinderlos, beide so Mitte 50, und erfährt da plötzlich eine Wärme und eine Zuneigung, aber auch ganz langsam, also als auch nicht überschwänglich oder so. Man zeigt nicht so wirklich seine Gefühle. Und trotzdem, in diesem Sommer plötzlich passiert was mit diesem Mädchen. Und das Schöne an diesem Film ist, man sieht, wie sie dann so langsam auch so ein Selbstbewusstsein entwickelt, wie das Gesicht plötzlich aufgeht, wie sie strahlt, wenn sie rennt. Es gibt so gewisse Rituale, die man macht, sie rennt und holt die Post, und zum Schluss, wenn sie das letzte Mal macht, da strahlt sie dann so richtig. Und was mich an diesem Film so gerührt hat, ist, dass er mit so ganz einfachen Mitteln letztendlich arbeitet. Und dieser Regisseur Colm Baird setzt dabei auf einfache Mittel des Kinos. Es ist diese klassische, fast quadratische 4:3 Einstellung. Das sind Farben, die ändern so ein bisschen an 16mm Filme, so ein bisschen ausgewaschen. Und es ist eben auch wahnsinnig stark gespielt. Und es ist nicht besonders spektakulär, aber einfach so genau zu beobachten. Ich habe den Film 2-mal gesehen, und erst beim 2. Mal sind mir Sachen aufgegangen, die ich gar nicht bemerkt hatte. Und für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das wirklich so ein kleines Juwel, weil man einfach so was ganz Menschliches, so was ganz Humanes sieht und auch so auf so eine entschleunigte Art und Weise. Und das ist so selten geworden im Kino. Jemand, der so schön hinguckt. Und ich sag ganz ehrlich, es ist einer meiner Lieblingsfilme in diesem Jahr.
Die Augen von Jörg Taschmann leuchten. Der 2. Film, über den wir reden wollen, heißt Cat Person, wurde in den USA viel diskutiert, denn der basiert auf einer Kurzgeschichte, die vor allem im Zuge der MeToo-Bewegung bekannt geworden ist. Es geht um Dating, um Stalking und ein völlig misslungenes erstes intimes Date. Wie hat Susan Vogel das inszeniert?
Also wir begegnen erst den beiden Protagonisten in diesem Film. Da ist einmal Margaret, gespielt von Emilia Jones, die ist Anfang 20, jobbt in so einem Multiplex-Kino, und dann trifft sie immer auf Robert, so einen männlichen Kinofreak, der so typische Männerfilme immer guckt. Und irgendwie ärgert sie ihn so ein bisschen, findet den Typ aber auch irgendwie ein bisschen anders, auch so ein bisschen schräg. Und dann tauschen sie Nummern und sie fährt zu ihrer Mutter und sie schicken sich eine SMS nach der anderen. Und das fängt an, so intensiv und zu so einer Sucht zu werden, dass sie sich irgendwie eigentlich in den Schreiber dieser Textnachrichten irgendwie verknallt oder den irgendwie toll findet, ihn aber natürlich überhört. Er ist ja nicht da. Und dann kommt es dann zum ersten Date, und das geht sowas von schief, wie ein Date einfach nur schief gehen kann. Das Schöne ist aber, man sieht immer so einen inneren Monolog. Man sieht sie immer, wie sie eigentlich sagt, hier muss ich eigentlich raus. Was ich hier eigentlich mache, ist Quatsch. Und das wird dann doppelt inszeniert. Man sieht sie und man sieht so ein zweites Ich von ihr. Und da gibt es einfach herrliche Szenen, also wahrscheinlich in der Filmgeschichte den missratensten Kuss aller Zeiten. Also so ein Sabberkuss hat man, glaube ich, im Kino noch nie gesehen. Und man spürt, wie sie sich ekelt und ekelt sich mit ihr. Aber das fand ich unwahrscheinlich erfrischend und auch originell irgendwie inszeniert. Immer eben dieses Spiel, oh Gott, wie komme ich hier wieder raus?
Naja, in den USA aber hat der Film vor allem die Kritikerinnen nicht überzeugt. Wie erklären Sie sich das?
Ich habe ja mit der Regisseurin reden können. Ich habe mit ihr ein Interview geführt und habe sie auch darauf angesprochen. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass mittlerweile in den USA wir bei ganz vielen kulturellen Sachen ja so eine Wokeness auf der einen Seite haben und dann wieder dieses Erzkonservative dagegen. Das führt irgendwie dazu, dass man alles ganz eindeutig haben will. Und da dieser Robert, dieser Typ, der macht jetzt keinen klassischen Missbrauch, weil das Mädel ist ja, oder die junge Frau ist ja erstmal einverstanden, sie will dann nur nichts mehr von ihm wissen. Aber das ist dann vielen zu komplex gewesen. Sie hätten es lieber gehabt, dass dieser Mann dann irgendwie richtig verdammt wird, sozusagen. Das ist so einer der Gründe, dass der Film eigentlich zu komplex und zu subtil ist letztendlich. Und alle reden sich irgendwie damit raus, dass sie sagen, diese Kurzgeschichte, die war so großartig, die war so wunderbar. Und dieser Film, also dieses Ende, weil zum Schluss wird es dann Horror und sonst was, da knallt sie alles rein, da wird es ein wüster Genre-Mix. Mich persönlich hat das überzeugt, ich kenne auch diese Kurzgeschichte nicht. Aber ich finde auch, man muss einen Film als einen Film sehen. Und dieser Film hat sehr viele, sehr amüsante Momente, auch satirische Momente, auch nachdenkliche Momente.
Cat Person und The Quiet Girl. Zwei neue Filme, die an diesem Donnerstag in den deutschen Kinos starten. Vorgestellt von Jörg Taschmann. Danke.
Gerne.
Nach der langen Sanierung und Wiedereröffnung der neuen Nationalgalerie in Berlin wurde zunächst eine Auswahl der Sammlungen präsentiert, die auf die Geschichte und Architektur des Hauses abzielte. Das wirkte ein bisschen historisierend. Jetzt gibt's einen neuen Blick auf die Sammlung unter dem Motto Zerreißprobe. Kunst zwischen Politik und Gesellschaft 1945 bis 2000. Interessant, zu einem Zeitpunkt, an dem heftige Debatten über den neuen Antisemitismus in der Kunst toben. Carsten Probst konnte bei einem ersten Rundgang dabei sein. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Diese Sammlung hat so manche Zerreißprobe hinter sich, während der deutschen Teilung aufgesplittet, danach wiedervereint, in den letzten Jahren immer wieder neu sortiert. Welche Rolle spielen die politischen Entwicklungen nach 1945 jetzt für diese neue Präsentation der Sammlung der Neuen Nationalgalerie?
Ja, das zeigt sich eigentlich ganz gut schon im Titel dieser Sammlungspräsentation, also Zerreißprobe. Das könnte man natürlich jetzt ganz salopp mit der Teilung der Sammlung im Kalten Krieg verbinden, als sie auseinandergerissen war, dann wieder zusammenkam. Aber Joachim Jäger, der stellvertretende Direktor der Neuen Nationalgalerie, auch Co-Kurator dieser Ausstellung, verwies dann so auf ein anderes Kunstwerk, auf eine ziemlich brachiale, blutige Performance, muss man sagen, unter demselben Titel Zerreißprobe von Günter Brus, eines Wiener Aktionisten. Die fand statt 1970 und von dieser Performance gibt es auch einen Film zu sehen in der Ausstellung. Brus, ja, man kann sagen, nimmt da seinen eigenen nackten Körper buchstäblich auf die Zerreißprobe. Und es ist interessant, wie Joachim Jäger als Co-Kurator diese höchst aggressive Aktionskunst im Zusammenhang mit dieser Ausstellung deutet.
Günter Brus hat dies damit erklärt, dass er gesagt, er möchte die Autonomie über sich zurückgewinnen, die die Gesellschaft und die Politik ihm weggenommen hat, die durch Regeln, Konformen und Zwänge in der Gesellschaft ihn unter Druck gesetzt haben. Und für ihn war das auch ein radikaler Wendepunkt in seinem eigenen Werk. Er hat danach keine Performances der Selbstverletzungen mehr durchgeführt, sondern friedlichere Wege gefunden.
Ja, also was die Kunst demnach zerreißt, ist eigentlich nicht so sehr die deutsche Teilung im Konkreten, sondern so diese Überlagerung durch die Verstörungen, die das Erbe der NS-Zeit auf die Nachkriegsgesellschaft gelegt haben. Und die Kunst will sich quasi befreien von dieser Last. Sie versucht geradezu martialisch ihr altes Ideal der Autonomie zurückzugewinnen, was ihr aber nicht so wirklich gelingt. Und diese Versuche, diese Autonomie zurückzugewinnen, ja, eigentlich die ein Produkt des 19. Jahrhunderts war, die durchziehen diese Ausstellung und eigentlich ist es wie so ein Kampf, kann man sagen, der Kunst gegen die Geschichte.
Wie zeigt sich das an anderen Werken dieser Sammlung?
Also vielleicht ganz exemplarisch gleich im Prolog, im ersten Raum der Ausstellung, wo in den 1950er Jahren so diese figürliche gegen die abstrakte Malerei antritt. Damals ja ein Riesenthema. Die abstrakte Malerei wurde im Westen gern als die neue Weltsprache der Kunst verklärt, während die figürliche Malerei im Westen eher so unter Generalverdacht der Nazi-Propaganda stand. In anderen Ländern war es eben fast genau umgekehrt. Also es sind hier künstlerische Versuche, die miteinander in diesen Raum gebracht wurden, die so eine demonstrative Lehre aus der Geschichte ziehen wollen. Das reicht von abstrakter Malerei von Karl Otto Goetz über Mark Rothko, über Willy Baumeister bis zu Picasso oder Hans Arp. Und auf der anderen Seite dann bei den figürlichen Harald Metzges oder Wilhelm Lachnit oder auch Maria Lasnik, eine österreichische Malerin. Und ja, sie gewinnen eigentlich den Eindruck, dass die Kunst gar nicht so eindeutig auf der einen oder anderen Seite dieses historischen Streites ist, sondern immer versucht, ihre eigenen Wege da herauszufinden. Und dann kommen sie eben in diese Hauptausstellung letztlich nach diesem Prolog und da verzweigen sich die Wege unendlich viel, also zu einer Unübersichtlichkeit, dass sie merken, diese künstlerische Sprache der Zeit danach vervielfältigt sich eigentlich. Sie finden immer neue Versuche, zum Beispiel mit Performances, mit existenziellen Erfahrungen umzugehen. Alltag wird in die Kunst aufgenommen mit Robert Rauschenberg zum Beispiel oder Jean Tinguely. Die Kunst wird vielstimmiger, politischer und dann gibt es eine Sektion mit feministischer Kunst, wo es überhaupt nicht mehr um diese Autonomiefragen von Kunst geht, sondern um einen Widerstand gegen diese männlich konnotierten Kunstbegriffe.
Es gibt einen anderen Saal, in dem es um Pop-Art und Propaganda geht. Da trifft Andy Warhol auf Willy Sitte, den mächtigen Vertreter der DDR-Kunstdoktrin. Wie wirkt diese Gegenüberstellung?
Ja, das wäre früher, glaube ich, in den 1990er oder frühen 2000er Jahren ein regelrechter Skandal gewesen, glaube ich, diese Zusammenstellung. Heute, kann man sagen, gehört das so zu den Versuchen des KuratorInnen-Teams, bei dieser Sammlung einfach den bisherigen Bilderkanon und diese alten Sehgewohnheiten aufzubrechen. Hierzu nochmal Joachim Jäger.
Diese Kontraste und diese Gegensätze, die haben wir tatsächlich sehr offen präsentiert, nicht in endgültigen Wertungen, sondern tatsächlich nebeneinander gesetzt. Bewusst wollten wir als KuratorInnen die Kunst dieser Zeit nicht als glatt, geklärt, harmonisch wiedergeben, denn in der Nachkriegsära war genau das nicht.
Ja, also im Fall von Pop-Art und Propagandakunst versucht die Ausstellung ja eine Hypothese aufzustellen, dass die Pop-Art jetzt am Beispiel Andy Warhol quasi die Konsumideologie des Westens zeigt, während die Propagandakunst, wie beispielsweise im großen Leuna-Gemälde von Willy Sitte, die Ideologie eines sozialistischen Staates spiegelt. Das wird am Ende sicherlich, finde ich, beiden nicht so ganz gerecht, aber es zeigt eben, was ich grundsätzlich auch erstmal gut finde, dass die neue Nationalgalerie davon wegkommt, letzte Wahrheiten über die Kunst ausstellen zu wollen, dass sie die Leute, das Publikum anregen will, ja, in einem Raum für Diskussionen einzutreten, unruhige Geschichtsbezüge vielleicht auch öffnen will.
Sie schert also bewusst aus dem gewohnten Kanon der kunsthistorischen Lehrbücher. Sie würden sagen, das ist sinnvoll, ja? Tut das der Sammlung gut?
Ja, ich würde sagen, manche wird das sicherlich irritieren. Ich finde, was der Sammlung besonders gut tut an dieser Ausstellung ist, dass viele Positionen gerade auch aus Osteuropa zu sehen sind, die man bisher überhaupt noch nie in der ersten Reihe bei Sammlungspräsentationen der Nationalgalerie gesehen hat. Also es zeigt, wenn man hindurchgeht, man beginnt überhaupt erstmal nachzudenken über diese merkwürdige Zusammenstellung der Arbeiten. Man beginnt nachzudenken über diesen merkwürdigen Zusammenhang von Geschichte und Kunst, der vielleicht ja gar nicht so eng oder so eindeutig ist, wie immer behauptet. Und das bringt, finde ich, wie man so sagt, frischen Wind in die Sammlung. Aber es hat auch einen aktuellen Bezug in Bezug auf die heutigen Debatten, weil es eine Ausstellung ist gegen die ganz klaren Frontstellungen, die sich immer auf die Geschichte beziehen, die immer aus der Geschichte ihre eigenen Ideologien oder ihre eigenen festen Überzeugungen herleiten, sondern in dieser Sammlungsausstellung durchdringt sich alles mit allem und ist auch widersprüchlich zueinander. Und das muss man natürlich auch erstmal aushalten dann.
Zerreißprobe: Kunst zwischen Politik und Gesellschaft 1945 bis 2000. Carsten Probst über die neue Präsentation der Sammlung der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Zu sehen ist diese Ausstellung ab Samstag, dem 18. November, und zwar lange, bis Ende September 2025. Carsten Probst, danke.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der langjährige Intendant des Klavierfestivals Ruhr, Franz Xaver Ohnesorg, ist tot. Der 75-Jährige sei gestern Abend gestorben, bestätigte der Sprecher des Festivals in Essen. Der aus Oberbayern stammende Kulturmanager hatte das Festival fast 30 Jahre geleitet und zu einer weltweit anerkannten Institution gemacht. Ab den 1970er Jahren hatte Ohnesorg auch in München gewirkt, unter anderem als Direktor der Münchner Philharmoniker. Später war er auch Intendant der Carnegie Hall und der Berliner Philharmoniker. Der Musikkritiker Jörn Florian Fuchs sagte über Ohnesorg im Deutschlandfunk, dieser habe als Musikmanager sowohl das Geschäftliche als auch das Feingeistige im Blick gehabt.
Also es muss da offenbar eine Aura gegeben haben, dass er, wenn er aufgetreten ist, einfach auch diese Aura übergesprungen ist gleichsam oder die Leute halt gelockt hat. Das war ja nicht das große Geld. Das war ja nicht jetzt zu sagen, ich stelle nochmal einen extra großen Scheck aus. Celibidache zum Beispiel dann als Chef der Münchner Philharmoniker, den hat er also wirklich im Grunde Grunde genommen so fast das Messer auf die Brust gesetzt und gesagt hat, Maestro, es wird jetzt einfach Zeit, Sie müssen das machen und das ist auch Ihre Chance, dieses große Orchester halt zu kriegen und das hat er dann prompt gemacht. Also immer in dieser persönlichen, sehr freundlichen, fast freundschaftlichen Begegnung.
Der Musikkritiker Jörn Florian Fuchs. Das Pennzentrum Deutschland hat heute, am Tag des inhaftierten Schriftstellers, gegen die Misshandlung und Inhaftierung von Autorinnen und Autoren protestiert. Beispielhaft erinnerte die Schriftstellervereinigung in Darmstadt unter anderem an die ukrainische Menschenrechtsverteidigerin Irina Danilowitsch, die auf der Krim von russischen Behörden zu 7 Jahren Haft und einer Geldstrafe verurteilt worden sei. Dem Penn zufolge hat sie Missstände im Gesundheitssystem der von Russland besetzten Halbinsel aufgedeckt und wurde als ausländische Agentin eingestuft. Auch auf das Schicksal verfolgter Autoren aus Tibet, Kuba und Marokko machte das deutsche Pennzentrum aufmerksam. Der Verlag Hoffmann und Campbell will 2 Bücher des Journalisten Hubert Seipel über den russischen Präsidenten Putin nicht mehr verkaufen. Denn der Reporter soll nach Interviews mit Putin 600.000 Euro aus russischen Quellen für Buchprojekte bekommen haben. Seipel sollte Putin in einem positiven Licht darstellen, das berichten der Spiegel und das ZDF. Demnach steht das Geld, das Seipel angenommen hat, indirekt mit einem sanktionierten russischen Oligarchen in Zusammenhang. Von diesen Vorgängen habe man nichts gewusst, erklärte der Verlag Hoffmann und Campe. Die aus einer Vielzahl von Fernsehrollen bekannte Schauspielerin Christiane Blumhoff ist tot. Sie sei völlig unerwartet gestern im Alter von 81 Jahren verstorben, teilte ihre Künstleragentur in München mit. Blumhoff hatte mehr als 60 Jahre lang als Schauspielerin gearbeitet. Sie war als Nebendarstellerin in vielen Krimireihen wie Der Alte, Tatort oder Hubert und Staller zu sehen und in Reihen wie Dahorm ist Dahorm im Bayerischen Rundfunk. Zuletzt drehte Blumhoff für eine Folge der ZDF-Krimireihe Die Chefin.
Danke, Friedrich Wirwig mit den Kulturnachrichten. Wenn sich Intellektuelle wie der Philosoph Jürgen Habermas und die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek öffentlich zum aktuellen Nahostkrieg äußern, hat das natürlich besonderes Gewicht. Habermas hat gemeinsam mit Frankfurter WissenschaftskollegInnen eine Stellungnahme veröffentlicht, in der Israels Gegenschlag als prinzipiell gerechtfertigt bezeichnet wird. Zugleich rechtfertige Israels Vorgehen in keiner Weise antisemitische Reaktionen. Ja, wie sieht sie aus, die jüdische Gegenwart in Deutschland seit dem 7. Oktober? Darum ging es am Abend auch bei einer Podiumsdiskussion im Jüdischen Museum Frankfurt. Ludger Fittgau fasst sie zusammen.
Sarah Levy fährt am Freitag zurück nach Israel. Die in Frankfurt am Main geborene Autorin und Zeitjournalistin, die mit ihrer Familie im von der Hamas angegriffenen Land lebt, hatte in Deutschland nach dem Schock des 7. Oktober Ruhe gesucht und sie nicht gefunden. Dafür eine Gefühlskälte und einen Antisemitismus in der hiesigen Gesellschaft, was sie nun zurücktreibt nach Israel.
Wirklich, es überrollt einen gerade so ein bisschen hier und du hast das Gefühl, du musst aufpassen, wo du Hebräisch sprichst. Meine Eltern sitzen jeden Abend irgendwie vor ihren Handys und lesen sich die schrecklichsten Nachrichten vor. Da wurde wieder irgendwie eine Gruppe von Juden angegriffen, da beleidigt, da ist irgendein Hakenkreuz aufgetaucht. Und wir sind inzwischen an dem Punkt, und das klingt jetzt total gruselig, aber wir fliegen am Freitag zurück und wir freuen uns auch ein bisschen drauf, dass wir wieder von Menschen umgeben sind, die gerade dasselbe durchmachen. Und das ist eine Erleichterung, die wir erst hier gelernt haben zu vermissen. Und ja, dieses Gefühl, du steckst da jetzt gemeinsam drin, du musst da gemeinsam durch, das fehlt uns gerade hier so ein bisschen.
Auch die Hoffnung, die man in dieser kriegerischen Lage finden kann, findet Sarah Levy eher in Israel als in Deutschland. Die Hoffnung auf Solidarität zwischen jüdischen und arabischen Israelis nämlich, auch die Erfahrung, die sie mit der arabischen Tagesmutter ihres Sohnes machte.
Sie sagte zu mir, das, was die Terroristen gemacht haben mit unseren Kindern, ist viel schlimmer als das, was in Gaza passiert. Und den Satz hatte ich nicht von ihr erwartet. Sie ist Muslima, sehr gläubig, hat eine starke palästinensische Identität. Aber in diesem Konflikt hat sie gesagt, sie positioniert sich auf jeden Fall auf der Seite von Israel und ihr ganzes Umfeld tut das. Ihre ganze Familie hilft mit, die ganzen Spenden für die Soldaten zu organisieren, zu sortieren. Und die hat natürlich auch Angst. Die sagt, ich habe Angst, dass irgendein jüdischer Radikaler hier ankommt und meine Kinder irgendwie sich an denen rächen will. Und dass dieser Austausch noch besteht, bestärkt wurde, durch diesen Konflikt, also dass wir unsere Ängste miteinander teilen, dass wir gesagt haben, wir passen aufeinander auf, wenn wir wieder zurück sind. Das ist für mich ein bisschen Hoffnung, aber es ist sehr klein. Es ist meine Lebenswelt.
Solche Formen von Alltagssolidarität von Muslimen und Jüdinnen in Israel gibt es zurzeit an vielen Orten. Das unterstreicht auch der Musiker und Autor Ofer Waldmann. Er lebt in Berlin und Israel und war heute Abend aus Jaffa zugeschaltet.
Was Frau Levy gerade gesagt hat, das findet überall in Israel statt, diese Momente der Solidarität. Wir dürfen auch nicht vergessen, viele Opfer des 7. Oktober waren palästinensische Bürgerinnen und Bürger Israels, beduinische Bürgerinnen und Bürger Israels. Hier aus unserem Nachbarort sind zwei Menschen entführt. Es gab den Krankenwagenfahrer Awad Drausche, der heldenhafte Taten vollzogen hat, bevor er selber erschossen wurde von Hamas. Das müssen wir ebenfalls vor Augen halten.
Benjamin Graumann vom Vorstand der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main kritisierte auf dem Podium des Jüdischen Museums der Stadt das Schweigen der Künstlerinnen und Künstler sowie der Intellektuellen zum Terrorangriff der Hamas auf Israel. Besänftigen konnte ihn auch wenig die kurze aktuelle Erklärung von Jürgen Habermas und einiger weiterer Frankfurter Professoren, dass der Gegenschlag Israels so wörtlich prinzipiell gerechtfertigt sei, wenn Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Vermeidung ziviler Opfer und der Führung eines Krieges mit der Aussicht auf künftigen Frieden dabei leitend seien. Graumann sprach von einer Retraumatisierung in der jüdischen Gemeinde der Stadt, die mit 7000 Mitgliedern die zweitgrößte Gemeinde Deutschlands ist.
Es ist wie, als wäre man umzingelt. Antisemitismus kommt von mehreren Seiten. Sie haben zu Recht angesprochen, die AfD. Das ist im Zuge des 7. Oktober komplett untergegangen, weil wir gar keine Zeit haben, uns damit zu beschäftigen. Aber die AfD ist hier in Hessen die größte Oppositionspartei. Das ist Anlass zur Sorge genug und zwar großer Sorge für die Zukunft auch hier in Hessen. Aber wir kommen gar nicht dazu, uns damit zu beschäftigen, weil es eben von allen Seiten auf uns einprasselt. Wir haben den linken Antisemitismus, der sich gerade ganz besonders den intellektuellen Antisemitismus, der sich an den Universitäten gerade ganz hässlich zeigt, in Amerika ganz besonders, aber auch hier in Deutschland von Studenten und teilweise auch von Professoren. Und das ist ein ganz explosives Gemisch. Das ist die einzige Schnittmenge, die linke und rechte Extremisten und Islamisten haben, ist der Hass auf Juden.
Tara Moradi, iranische Kurdin und Frankfurter Kommunalpolitikerin der Jungen Grünen, analysierte klar, wo dieser Hass aktuell am kräftigsten geschürt wird. In den sozialen Medien nämlich. Auch von iranischen Regierungsorganisationen in Frankfurt am Main. Vereinsverbote müssten da genauso auf die politische Agenda wie mehr Bildungsprojekte gegen Antisemitismus, vor allem an Schulen. So die Forderungen des Podiums.
Soweit die Diskussion heute Abend im Jüdischen Museum Frankfurt. Zum Weiterdenken hat Tobias Wenzel Leseempfehlungen in der Kulturpresseschau.
Nichts hat mich so sehr zum Juden gemacht wie das, sagt Igor Levit im Gespräch mit Giovanni Di Lorenzo von der Zeit. Und damit meint der Pianist nicht nur den Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, sondern auch die zu wenigen Solidaritätsbekundungen mit Juden hier in Deutschland. Ich würde am liebsten alle anschreien, sagt Levit. Merkt ihr eigentlich nicht, dass es gegen euch geht? Tod den Juden heißt Tod der Demokratie. Wenn ihr an Demokratie glaubt und euer Land ist an einem Punkt, wo jemand wie ich rennen muss, dann müsst auch ihr rennen. Dass sich diese Dringlichkeit nicht auf die Straße übersetzt, finde ich erschütternd. Es zerreiße ihm das Herz, wenn er das Leid der Zivilisten in Gaza sehe, aber das habe nichts mit dem Antisemitismus in Deutschland zu tun. Auch sei er von Teilen der politischen Linken enttäuscht. Ich habe immer darauf vertraut, dass meine politischen Verbündeten, die von universeller Menschlichkeit sprechen, die immer ihre Stimme gegen Rassismus oder Frauenfeindlichkeit erhoben haben, auch für Juden einstehen, sagt Levit weiter im Gespräch mit der Zeit. Jetzt, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Judenhassexplosion erlebe, merke ich, oh, warte mal, Antisemitismus ist offensichtlich für einige von euch doch nicht so schlimm, Freunde. Das Verhalten vieler, die sich sonst immer gegen Dehumanization hinstellen und jetzt durch Schweigen Dehumanization der Juden betreiben, dieses erkaltete Verhalten schockiert mich. Von einer postkolonialistischen Verblendung spricht in diesem Zusammenhang Thomas Schmid in der Welt. Die linke Bewegung ist seit den 1960er Jahren überzeugt, liberale Werte seien geheuchelt und nur dazu da, Machtverhältnisse zu übertünchen, schreibt Schmid. In den 60ern habe jede Bewegung als progressiv gegolten, die anti-westlich gewesen sei, inklusive Guerilla-Bewegungen. In diesen Fußstapfen bewegen sich heute die Postkolonialisten, die dem Westen im Namen von Antirassismus, Diversität und Intersektionalität die Leviten lesen und oft so weit gehen, die Aufklärung und deren universalistischen Anspruch als kolonial zu verwerfen, schreibt Thomas Schmid. Sie wollen nicht den Dialog, sie wollen sich durchsetzen. Zur entschiedenen Kritik an der Hamas und zur Parteinahme für Israel können sie sich nicht durchringen, denn sie sind einem Axiom verpflichtet, das der französische Philosoph Frantz Fanon, ein Vordenker der nationalen Unabhängigkeitsbewegungen in den 60er Jahren, formuliert hatte. Es lautet: Unterdrückte können nicht rassistisch sein, können nicht Unrecht haben, können keine Verbrechen begehen. Qua Existenz stehen sie auf der richtigen Seite. In seiner Konsequenz ist das ein neuer, ein anti-westlicher Rassismus. Offensichtlich bewegt sich auch die bisherige Klimaikone Greta Thunberg in diesen Denkmustern. Als Igor Levit von Thunbergs Solidaritätsbekundung für Free Palestine erfahren habe, sei er fassungslos gewesen, erzählt Levit im Interview mit der Zeit. Ich war auch ob der Dummheit fassungslos. Wie hohl, wie bescheuert. Klima ist unsere neue Religion, schreibt Jakob Augstein in der Wochenzeitung Der Freitag. Und wie bei anderen Religionen geht es auch dabei um Schuld und Sühne. Das ist gefährlich. Im gebeugten Gang führt kein Weg aus dem Schlamassel, das wir angerichtet haben. Von der Klimareligion zur eigentlichen Religion. Für die meisten Deutschen spiele Religion keine Rolle mehr, berichtet Hans Zippert und schlägt in seiner satirischen Kolumne für Die Welt deshalb einen Relaunch für Gott vor. Würde Gott über TikTok zu uns sprechen, könnte das den Glauben an ihn neu entfachen. Und wenn Gott dann noch Elon Musk im Käfigkampf besiegt, ist das Christentum gerettet.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Und jetzt bleibt uns noch Zeit für Madonna. Sie hat sich viel vorgenommen für ihre weltumspannende Celebration-Tour. 78 Shows in 15 Ländern, 24 PerformerInnen auf der Bühne, 80 Tonnen Produktionsequipment. Außerdem im Gepäck 3 mobile Fitnessstudios, 3 Physiotherapeuten, 40 Paar Boxhandschuhe. Die selbsternannte Queen of Pop feiert ihre inzwischen 4 Jahrzehnte andauernde Karriere und das wenige Monate nach ihrem 65. Geburtstag. Das erste Deutschlandkonzert fand am Abend oder findet immer noch in der Kölner Lanxess Arena statt. Das mitten im Bahnstreik und das hat vermutlich nicht wenigen Fans doch irgendwie Ärger gemacht, denn Madonna ließ ihr Publikum außerdem noch 1,5 Stunden warten. Erst um 22 Uhr ging's los. Für Fazit war Thomas Elbern dabei, ist jetzt rausgegangen, die Show läuft noch. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Hat der Bahnstreik und das Warten die Stimmung getrübt oder aufgeheizt?
Scheinbar nicht. Also sie wurde aufgeheizt. Die Leute haben sehr viel geklatscht vor der Show, um sie halt auf die Bühne zu locken. Ich denke, der Warnsteig hat ja auch eigentlich erst um 22 Uhr begonnen. Also viele Leute werden erst die Nachwirkung zu spüren kriegen, wenn sie morgen halt nicht nach Hause kommen oder jetzt zum Beispiel nicht nach Hause kommen.
Man fragt sich ja schon, ist Madonna noch ein Mensch oder schon Maschine? Wie war sie heute Abend in Form?
Sie war extrem gut in Form, was wirklich ein Wunder ist, weil sie war ja vor 6 Monaten noch im Krankenhaus, hat so eine Knieverletzung gehabt. Also was sie mit 65 auf die Bühne zaubert, erstmal fitnessmäßig, ist unbeschreiblich. Sah auch wirklich extrem gut aus. Also ich bin sehr, sehr überrascht, muss ich wirklich sagen. Sie sah auch jetzt nicht so zugemacht aus oder so. Also sie hat sich alle Mühe gegeben.
Versuchen Sie mal noch ein bisschen, sich mit dem Handy in eine andere Ecke zu bewegen. Unsere Leitung ist nicht ganz so stabil. Ja, angekündigt war eine gigantische Show. Hatte das Ganze denn auch irgendeine Art von Erzählung?
Also die gigantische Show läuft noch, wie gesagt. Und es war interdisziplinär, kann man so sagen. Also es war eine Tanzshow, es war eine Musikshow, es war eine gigantische Visual Show, es war Theater, es war einfach alles zusammen. Also was Madonna da auf die Bühne gezaubert hat, das hat wieder Maßstäbe gesetzt. Ich glaube, sie hat sich selber ein bisschen übertroffen damit, kann man wirklich sagen.
War es denn auch noch Konzert?
So ein bisschen, weil das Problem ist, sie hat uns so überfordert mit den ganzen Einspielungen und ihrer Erzählung. Das war nämlich der Hauptfaden der Show. 40 Jahre Karriere, Madonna in den 80ern, Madonna in den 90ern, Madonna in den 2000ern und immer wieder Einspielungen und neue Kostüme. Also man war ganz schön gefordert.
Sie ist ja dafür bekannt, dass sie bei ihren Shows manchmal auch Politisches anspricht. Wie war denn das heute?
Das war eher verhalten. Also sie hat sich gegen Krieg geäußert, mehr oder weniger. Aber es wurden keine Fahnen gezeigt, keine Schuldigen genannt. Was ganz klar ist, wo sie sich ganz klar politisch hinbewegt oder wo sie ganz klar politisch steht, sie ist halt die Gottes des Queerseins halt. Sie hat auch gefragt, irgendwie, es wurde gefragt am Anfang, wie viele Leute sind hier gay im Publikum und so weiter. Es waren auch sehr viele unterschiedliche Leute, aber auch eine große Gay-Crowd im Publikum. Also da positioniert sich Madonna mega klar.
Goddess of Queerness, aber eben auch Queen of Pop, so hat sie sich selbst genannt. Ist das eigentlich noch angebracht oder ist sie inzwischen doch von der jüngeren Konkurrenz überholt worden?
Ich würde mal sagen, kommerziell gesehen macht Taylor Swift im Moment, glaube ich, noch größere Sprünge. Aber überlegt, was die heute auf die Bühne gestellt, wie viel Designer an dieser ganzen Sache gearbeitet haben. Da muss ich wirklich sagen, können die anderen Queens noch eine Menge dazulernen. Also Madonna hat nochmal gesagt, Maßstäbe gesetzt, was das angeht. Da würde ich wirklich sagen, ist sie immer noch die Queen of Pop. Sie hat wirklich gezeigt, was man so auf die Bühne stellen kann, was überhaupt möglich ist. Und das in Entertainment auf verschiedenen Ebenen, Tanz, Musik, Visuals halt.
Wie war denn das Publikum? Eher Madonnas Generation oder die ihrer Kinder?
Eher die Älteren. Ein paar Kinder waren vielleicht dabei und ihre Kinder selbst haben ja auch mitgespielt bei der Show. Aber das Publikum war deutlich älter, 40 plus würde ich mal sagen. Ganz gemischt, auf jeden Fall auch sehr gestylt und natürlich sehr ausgelassen. Und da wurde auf jeden Fall viel getanzt, viel geshaked und es gab auf jeden Fall eine Menge positives Feedback vom Publikum.
Und die Stimme, ist die genauso fit wie der restliche Körper?
Naja, also die Stimme ist so Madonna, man muss drauf stehen. Also Madonna, man kann eine Madonna nicht mit einer Adele vergleichen. Ich fand ihre Stimme immer ein bisschen dünn. Man weiß auch nicht, was kam jetzt aus dem Playback, was wurde jetzt richtig gesungen. Ich glaube, eine Menge hat sie wirklich gesungen und wirklich alle Achtung. Also wie sie sich bewegt hat halt, wie viel sie getanzt hat, dazu noch gesungen. Dann Kostümwechsel. Also das ist schon ganz beachtlich, aber man muss irgendwie auch so ein bisschen auf die Stimme stehen. Tut mir so ein bisschen, geht mir so ein bisschen ab.
Thomas Elbern über den Deutschlandauftakt von Madonnas gigantischer Celebration Tour. Morgen gibt es ein weiteres Konzert in der Kölner Lanxess Arena. Dann geht es weiter nach Berlin, Amsterdam und London. Natürlich ausverkauft oder Restkarten zu horrenden Preisen. Vielen Dank, Thomas.
Alles klar, danke.
Tschüss. Und wir lassen unser Fazit, würde ich mal sagen, ausklingen mit Madonna. Don't tell me. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.